Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, vielen Dank dir, lieber Markus, und danke allen, die gestern auch bei der Rethink-Konferenz mitgewirkt haben. Es war eine riesige Freude. Ich habe zwischendurch ganz vergessen, dass ich Referent war, weil ich einfach so eifrig mitgeschrieben hatte. Das passiert nicht häufig. Es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe die große Freude, heute mit euch zusammen ein bisschen näher ins Wort Gottes reinzugucken. Bevor wir das aber machen, wollen wir vorher eine ganz kurze Übung machen, und die wird nicht peinlich, weil keiner irgendwas machen oder vorlesen oder sonst irgendwas muss. Was du aber brauchst, ist, du brauchst jetzt bitte kurz dein Handy oder Notizzettel oder irgendwie sowas. Okay, kurze Frage. Keine Sorge, niemand muss irgendwas vorgeben oder sonst irgendwas. Jetzt in nur maximal 2 Stichpunkten. Also Stichpunkte sind die Sachen, die keine Sätze sind, die keine Komma, keine Schachtelsachen enthalten, nur Stichpunkte. Schreib mal auf, was sind die 2 Sachen, die dir am meisten fehlen würden, wenn du kein Christ wärst. Ich wiederhole nochmal, welche 2 Sachen würden dir am meisten fehlen, wenn du kein Christ wärst? Zeit, 30 Sekunden. Okay. Hat jeder 1, 2 Stichpunkte? Ja? Okay. Gibt's jemanden, der freiwillig teilen möchte? Muss niemand? Alles zu peinlich. Jemand hat Angst, was Falsches zu sagen. Naja, gut, okay. Dann starten wir mal ein bisschen ins Thema rein, weil du wirst die Stichpunkte für dich nachher brauchen. Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und wir Christen, wir sind diese Nachfolger von Jesus. Auch heute. Was Jesus sagt, ist für uns gültig und ist für uns bindend. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, was der Jesus erzählt, das ist für mich nicht gültig, das ist für mich nicht bindend, ist ein freies Land, kannst machen, was du willst, dann wird es nur schwierig, sich als Christ zu bezeichnen, ist, glaube ich, fair. Jetzt ist die Frage, okay, wer sich christlich nennt, der sollte sich an Christus messen lassen. Ist auch fair. Frage also, was sagt denn der Christus? Was ist denn eigentlich seine Botschaft? Wofür ist er denn gekommen? Was ist es, worum es ihm wirklich geht? Was ist das Evangelium? Jetzt müssen wir überlegen. Ich bin damals aufgewachsen als Atheist unter Atheisten. Ich komme aus einer nichtchristlichen Familie von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren. Alles Nerd, wie ich. Und die Frage ist so ein bisschen, wenn ich einfach komme und sage, naja, ich gehe mal in die Gemeinde und die Gemeinde sagt so und so, und die sagen halt, ja, man muss das und das machen, das und das glauben, dann hat das in meiner Familie oder hätte das in meiner Familie zero, null Aussagekraft. Weil da kann ja jeder kommen und alles behaupten. Das heißt, wir brauchen irgendwie so eine andere Ausgangslage. Deswegen habe ich mal Folgendes gemacht. Ich bin für euch mal gefahren in eine größere Unibibliothek. Gibt auch viele Unibibliotheken hier in der Ecke. Und habe einfach mal geschaut, was sagen denn die großen Standardlexika, die großen Standardnachschlagewerke zu Jesus. Was sagen die denn? Ist ganz interessant. Lass uns mal reingucken, was die sagen. Wir wollen jetzt mal gucken, was wissen wir denn gesichert über Jesus, um rauszufinden, worum es ihm wirklich geht. Okay? Und da findest du so ein paar interessante Sachen in den Standardlexika. Da steht zum Beispiel drin, im großen Staatslexikon steht, dass Jesus eine historische Gestalt ist, wird heute von keinem seriösen Historiker mehr bestritten. Wow. Dann heißt es weiter in der Theologischen Realenzyklopädie, das ist das größte deutschsprachige Buchprojekt zur Religionswissenschaft in unserem Jahrhundert, da heißt es, die These, die Behauptung, Jesus hätte nie gelebt, ist unhaltbar. Okay, fängt gut an. Dann heißt es weiter im Brockhaus. Brockhaus ist so das größte deutschsprachige Nachschlagewerk, das ist für die Jungen von uns, bevor es Wikipedia gab, bloß mit Seiten und so. Ne? Da heißt es im Brockhaus, die wichtigste Quellen für das Leben und für die Lehre von Jesus sind die in griechischer Sprache verfassten Evangelien vom Neuen Testament. Wow! Aber das müssen wir nochmal hören. Also sagt der nichtchristliche, atheistische, säkulare Brockhaus, größtes, umfangreiches Standardwerk im deutschsprachigen Raum, sagt, die wichtigsten Quellen, also wenn du irgendwas rausfinden willst über Jesus von Nazareth, die wichtigsten Quellen für das Leben und für die Lehre von Jesus sind die Evangelien des Neuen Testaments. Ho, wird noch besser. Meyers großes Universallexikon sagt, für Die geschichtliche Erkenntnis Jesu, damit ist gemeint Details aus seinem Leben und aus seiner Lehre, steht es, ist man auf die Evangelien des Neuen Testaments angewiesen. Das heißt, die sind so wichtig, die sind so gut, die sind so gehaltvoll. Wenn du irgendwo starten willst mit Jesus, schnapp dir ein neues Testament. Und wenn du keins hast, wir schenken dir eins, kein Problem. Dann heißt es noch weiter, in die Encyclopedia of Religion heißt es zum Beispiel, the most important sources for Jesus are found in the New Testament. Die wichtigsten Quellen für Jesus finden wir im Neuen Testament. Und ich könnte jetzt weiter und weiter und weiter machen. Ich könnte noch erzählen, was die Encyclopedia Britannica dazu sagt. Ich könnte sagen, was im Neuen Pauli steht und in all den Standardwerken, aber es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Hey, du willst was über Jesus wissen? Sagen die nicht-christlichen atheistischen Historiker. Dann frag mal die Christen, ob sie dir ein neues Testament ausborgen können. Finde ich toll. Gucken wir doch mal ins Neue Testament rein. Im Neuen Testament gibt es 4 Evangelien. Die stehen ganz am Anfang vom Neuen Testament. Matthäus, Markus, kann man sich leicht merken, Lukas und Johannes. Das sind die 4 Augenzeugenberichte über Jesus' Leben. Es gibt noch ein paar mehr. Es gibt auch ein paar, die nicht in der Bibel drinstehen, aber das sind die zuverlässigsten, deswegen wurden sie in die Bibel aufgenommen. Jedenfalls, diese Evangelien, die haben insgesamt 89 Kapitel. Und insgesamt haben die alles zusammengezählt nach unserer westlichen und internationalen Verszählung, haben die 3797 Verse. Das heißt, du bräuchtest einen guten halben Tag, wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn du die am Stück durchlesen wollen würdest. Das heißt jetzt Folgendes, 3797 Verse, lass uns doch mal reingucken, was sagt Jesus denn in diesen 3797 Versen? Fangen wir doch mal an. Matthäus 1, nein, mein Spaß. Was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes, und das kannst du genauso machen. Du könntest, wenn du sehr viel Zeit und ein bisschen Geduld hast, es dauert ein paar Wochen, könntest du eine große, große, große Excel-Tabelle erstellen. Das ist so ein Tabellenkalkulationsprogramm. Und dafür jeden Vers vom Neuen Testament notieren, worüber redet Jesus in welchem Vers. Was ist das Thema, was er anspricht? Warum sollte man das machen? Naja, ist ganz einfach. Wenn jemand in 1 oder 2 Randstellen und Nebenstellen irgendwas so in dem Nebensatz andeutet, lassen wir mal so stehen. Aber wenn es Sachen gibt, wo jemand 50 Mal, 80 Mal oder 100 Mal darüber spricht, dann scheint ihm das wirklich wichtig zu sein. Und dann sollte uns das wirklich wichtig sein. Weil wer Ohren hat, der soll gut zuhören. Worüber redet Jesus jedenfalls? Jetzt brauchen wir einmal die erste Folie mit diesen 2 Kästen nebeneinander. Da haben wir die Aufgliederung. Ich gehe noch mal ein paar Punkte exemplarisch durch. Keine Sorge, ihr müsst euch das nicht merken. Ich will nachher auf was anderes hinaus. Zum Beispiel über das Thema Glaubenspraxis redet Jesus 66 Mal. Thema Fasten zum Beispiel 10 Mal. Da sagt Jesus, wenn ihr fastet, dann macht es so und so. Aha, Jesus sagt, wenn ihr fastet. Das heißt, er geht davon aus, dass seine Nachfolger schon fasten werden. Ab und zu. Gut zu wissen. Gucken wir weiter. Dann Taufe, sagt Jesus, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Oh. Thema Beten, über das Gebet spricht Jesus 45 Mal, da sagt er, seid wachsam und betet darum, dass wenn es möglich ist, ihr diesen Schrecken entkommt und vor mir stehen könnt. Oh. Dann redet Jesus über die unsichtbare Welt. Ziemlich viel. Siehst du hier, 79 Mal. Er redet 22 Mal über Dämonen, 23 Mal, noch mehr, redet er über Engel und 34 Mal redet er über den Satan. Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Was echt krass ist. Es gibt zurzeit eine sehr große Kirche in Deutschland, ich nenne den Namen jetzt nicht, die behauptet, es gäbe angeblich keinen Teufel. Jesus sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm gesprochen. Entscheide dich selbst, wem du nachfolgst. Dann Gebote, redet Jesus über Gebote, das ist das, was wir mal nicht hören wollen. Über Beschneidung redet er nur 2 Mal. Puh, Männer, scheint nicht so wichtig zu sein. Über Sabbat redet er 16 Mal und über Gebote allgemein redet Jesus 64 Mal. 64 Mal? In meiner Kinderbibel stand das anders. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Er sagt, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium. Und er sagt, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Trotzdem hält sich keiner an das Gesetz. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Hören wir manchmal nicht so gern, ne? Ist aber, was er sagt. Ich darf euch nichts anderes sagen, als was Jesus gesagt hat. Sonst muss ich mich vor ihm rechtfertigen. Thema Nachfolge ist für Jesus ein ganzes Kernthema. 33 Mal redet er darüber, dass wir Zeugen sein sollen, bekennen sollen, dass wir Jünger sein sollen. Er sagt an einer Stelle, ihr werdet vor Statthalter, vor Ministerpräsidenten, vor Könige, vor Bundeskanzler gebracht werden, um meinetwillen, dass ihr ein Zeugnis für sie sein sollt und ein Zeugnis für die Leute, die mich nicht kennen. Dann redet er von einer kommenden Verfolgung von Christen 39 Mal. Er sagt, es kommt eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen Gott einen Dienst damit zu tun. Und 47 Mal sagt Jesus, dass wir ihn ernst nehmen sollen. Dass wir ihn ernst nehmen sollen. Das ist das, was Nachfolge heißt. Da sagt er, wer ist unter euch, der einen Turm zu bauen beabsichtigt und setzt sich nicht zuerst hin, das hatten wir gestern Abend, ne, in der Jugend, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er auch die Mittel zur Ausführung des Planes hat. Und Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Nochmal, ich kenne sie und sie folgen mir. Dann redet Jesus sehr viel über das Thema Prophezeiungen, sehr, 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 sehr viel. Das klammern wir mal ganz kurz aus, weil das ein eigenes Thema wäre. Das dritthäufigste, worüber Jesus redet, jetzt brauchen wir einmal das Kreisdiagramm bitte. Das dritthäufigste, worüber Jesus redet, ist das Thema Buße, Reue und Umkehr. Buße, Reue, Umkehr. Alles, was damit zu tun hat, wie wir gerettet werden können. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin nicht gekommen, um die Heiligen zu rufen. Ich bin nicht gekommen, um die zu rufen, die keine Sündenprobleme haben, die keine Scham, keine Schuld in ihrem Leben haben. Für die bin ich nicht gekommen. Die brauchen mich nicht. Sondern er sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Und wozu? Zur Umkehr. Ich sag's mal ganz flapsig, wenn du was mitschreiben willst, weil es lohnt sich, hier kommen ein paar Sachen zum Mitschreiben von Jesus, die er noch sagt. Das heißt also, wenn du ein guter Mensch bist, brauchst du Jesus gar nicht. Das ist das, was er damit sagt. Wenn du ein guter Mensch bist, brauchst du Jesus gar nicht. Dann geht es weiter, Rettung und Wiedergeburt. Auch großes Thema, ist alles noch in diesem gelb-orangen Segment hier unten drin. Sagt Jesus, Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Dann sagt er, wer nicht von neuem geboren ist, kann Gottes Reich nicht sehen. Und dann sagt er, ich rede mit euch über diese Dinge, damit ihr gerettet werdet. Das heißt also, wir machen mal ganz kurz Stopp, wir machen gleich weiter. Wir sehen also, Jesus redet über sehr, sehr viele Themen, aber über manche redet er immer und immer und immer und immer wieder. Weil er will, dass du das verstehst. Weil er will, dass es hängen bleibt. Weil er will, dass das Wort Gottes etwas bewirkt bei dir. Und warum macht er das alles? Jesus redet in 1957 Versen, das ist echt viel. 1957 Verse. Warum macht er das alles, 3,5 Jahre lang? Antwort, sagt Jesus selbst, Johannes 5,34, er sagt, ich sage diese Dinge, damit ihr gerettet werdet. Also warum zieht Jesus 3,5 Jahre durch die Lande und macht das alles? Damit ihr gerettet werdet. Oh, okay. Dann Gerechtigkeit. Sagt Jesus zu den Menschen, die ihn zuhören, ihr seid Menschen, die sich selbst vor anderen Menschen rechtfertigen, aber Gott kennt eure Herzen. Okay. Und Sünde und Sündenvergebung. Da sagt Jesus jetzt ein paar richtig harte Sätze, sagt Jesus sowas wie, ihr werdet in euren Sünden sterben. Es gibt einen, der euch anschuldigt, Mose, damit sind die Gebote gemeint, und sie haben keine Entschuldigung für ihre Sünden. Das heißt, ich übersetze es jetzt, es gibt keine Ausrede, die vor einem allwissenden Richter wirklich zählt, wenn er die Wahrheit kennt. Da hilft nichts mit Ausreden. Und Glaube. Glaube heißt im Neuen Testament nicht, ich halte etwas für wahr, sondern das heißt, ich klammere mich an Jesus fest. Das muss man korrekt übersetzen. Und da sagt Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Gott seinen einzigen Sohn, also Jesus, geschickt hat, damit alle, die sich an ihm festklammern, damit die nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jetzt nächste Abbildung bitte. Das heißt, worüber redet Jesus eigentlich wie häufig? Und wenn du es dir anguckst, diese beiden Kreissegmente, das sind das zweithäufigste Thema, worüber Jesus redet. Dass wir gerettet werden müssen, dass es ein Gericht gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist das zweithäufigste Thema, worüber er spricht. Lass uns noch ein bisschen hören, was Jesus sagt. Er redet einmal über den Himmel. Und zwar 75 Mal redet er über den Himmel. Das heißt, wenn dir Leute sagen wollen, Jesus wäre ein moderner Lifestyle-Guru gewesen, der einfach nur wollen würde, dass das irdische Leben besser geht, die liegen voll daneben. Und zwar 75 Punkte daneben. Weil Jesus 75 Mal über den Himmel redet. Er sagt dazu, zum Himmel, und das sind die Worte, die wir, glaube ich, alle hören wollen. Er sagt dazu, komm hinein zur Freude deines Herrn. Komm hinein zur Freude deines Herrn. Dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Oh, das ist schön. Dann redet er aber auch über die andere Seite. Er redet über Verdammnis, über die Hölle, über das ewige Verlorengehen. Jetzt erinnere dich mal kurz, Jesus hat 75 Mal über den Himmel gesprochen, aber er redet 81 Mal über Verdammnis. Er redet mehr über die Hölle als über den Himmel. Wisst ihr das? Ihr könnt es selbst nachzählen. Da sagt Jesus zum Beispiel, jetzt kommt ein richtig harter Satz, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die in ihm hineingehen. Ja, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Ja, ja. Aber achte mal auf den zweiten Teil. Jesus sagt, viele gehen in den Weg zur Verdammnis. Krass. Dann sagt er weiter, wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Das heißt nicht, dass Jesus was gegen Augen hat, aber er hat was dagegen, dass du in der Hölle landest. Und er sagt, es ist kein Vergleich. Er sagt deswegen nicht, wie unwichtig ein Auge ist, sondern wie schrecklich die Hölle sein muss. Und dann sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz, da hatten wir gestern Abend in der Jugend auch. Und ich glaube, wenn wir den wirklich beherzigen, ist das was ganz, ganz Konstruktives für unser Leben. Er sagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper töten, aber der Seele nichts anhaben können. Fürchtet aber den, der Körper und Seele dem Verderben der Hölle ausliefern kann. Es gibt eine konstruktive Furcht. Es gibt eine gute Furcht. Es gibt eine gesunde Furcht. Und Jesus redet über Gericht und Belohnung ganz grundsätzlich. Er sagt, die einen werden zur ewigen Strafe gehen, die Gerechten zum ewigen Leben. Er sagt, ich werde mit meinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit meines Vaters kommen und jedem nach seinem Tun geben. Er sagt, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, unsere geliebten Familienangehörigen und Freunde, es kommt diese Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, meine Stimme hören werden. Und dann sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen für Gericht. Kurzes Timeout wieder. Das heißt, wenn es angeblich keine Hölle gäbe, wieso redet Jesus dann so viel darüber? Wenn es angeblich keine Verdammnis gäbe und niemand in die Hölle kommen würde, wieso warnt Jesus dann 81 Mal davor? Ja? Und wenn, wie eine große Kirche in Deutschland es behauptet, das jüngste Gericht angeblich keine Auswirkungen haben würde, wieso ist es Jesus dann mit 117 Erwähnungen, 117 Erwähnungen, so extrem wichtig, uns darauf vorzubereiten? Erklär's mir. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Das heißt also, ein paar Dinge fallen dir vielleicht auf. Jesus kommt nicht und will die Leute überzeugen, dass es Gott gibt. Und dann sagen sie, okay, wir glauben, dass es Gott gibt. Ja, okay, tschüss, super. Das macht er nicht. Jesus geht auch nicht rein und diskutiert mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ewig über Themen wie, warum gibt es Leid in der Welt? Jesus sagt auch nicht, dass unser Leben, wenn wir uns für ihn entscheiden und ihm nachfolgen, besser wird. Und Jesus sagt auch nicht, folge deinen Gefühlen. Ich sage das deshalb, weil das damals einige der Dinge waren, die mir von Christen gesagt wurden. Ich bin damals in Kirchen gegangen, ich bin in Gemeinden gegangen, coole Gemeinden, nette Kirchen, tolle Pastoren und so weiter. Wirklich, muss man ehrlich sagen. Und das waren so ein paar Sachen, die ich damals gehört habe. Nach dem Motto, ja, wenn du Jesus in deinem Leben hast, geht's dir besser. Du hast irgendwie ein dauerhaft cooles Grundgefühl. Du wirst glücklicher sein und so weiter und so fort. Hast ein gelungeneres Leben. Diese ganzen Sachen. Du musst nur glauben, dass es irgendeinen Gott gibt. Ist nicht, was Jesus sagt. Was ist denn jetzt das Evangelium? Ich habe einen Vorschlag. Lass uns für den zweiten Teil dieser Predigt Folgendes machen. Wir lassen Jesus mal ganz selbst zu Wort kommen. Wir hören uns einfach mal an, was Jesus sagt. Das Evangelium nach Jesus in 6 Teilen. Und ich lade dich gerne ein, wenn du das möchtest. Jeder, wie er will. Schreib gerne was mit. Mach dir ein paar Notizen. Auf dem Handy mitstiften und so weiter. Vielleicht können wir noch irgendwie was organisieren, was zum Schreiben, wenn jemand das möchte. Und du darfst auch sehr gerne einfach die Augen schließen, weil jetzt kommen erstmal keine Grafiken, die kommen am Ende nochmal. Und es einfach auf dich wirken lassen und den Geist Gottes zu dir sprechen lassen. Ganz wie du willst. Das Evangelium nach Jesus, Teil 1 von 6. Der Anfang. Am Anfang war Gott. Jesus sagt, bevor die Welt begann, hatte ich zusammen mit dem Vater eine ganz bestimmte Ehre. Hatte ich zusammen mit dem Vater eine ganz bestimmte Herrlichkeit. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus sagt, der Vater hat mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Und Jesus sagt, der Geist der Wahrheit geht vom Vater aus. Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon immer da. Dann passiert etwas, die Schöpfung. Etwas, das Gutes. Etwas, das im hebräischen Text steht, es war Tov Ma'od. Es war sehr gut. Es war richtig gut. Sagt Jesus dazu, Gott hat die Menschen geschaffen, ganz am Anfang, als Mann und als Frau. Was sagt uns das über Gott? Es sagt uns, Gott ist der, der schon immer da war. Es sagt uns auch, Gott ist ein persönlicher Gott, der dich sieht. Er ist keine anonyme Naturkraft, die einfach nur vor sich hin existiert, sondern ist ein persönlicher Gott, der in Beziehung lebt und in Beziehung mit dir leben will. Jesus sagt dazu, für Centbeträge kann man 2 Spatzen kaufen und keiner von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass Gott es weiß. Du bist mehr wert als Spatzen. Gott weiß alles, was dir passiert. Jesus sagt dazu, Gott liebt Kreativität. Er sagt, selbst König Salomo ist nicht so prachtvoll gekleidet gewesen wie die Lilien auf dem Feld. Und du bist viel prachtvoller entworfen worden als Lilien. Du bist ein Ausdruck von Gottes Kreativität. Und wenn Gott schon das Feldgestrüpp so kleidet, sagt uns das einiges über Gott aus. Gott ist kein Effektivitätsfetischist, nein, sondern er hat eine Persönlichkeit und er wertschätzt Schönheit, er wertschätzt Ästhetik. Hast du mal überlegt, warum Menschen das einzige Lebewesen sind, das es sich schön macht und das auf Ästhetik Wert legt? Vielleicht, weil wir im Ebenbild Gottes sind. Kapitel 2 von 6. Gefahren lauern. Jesus sagt, es gibt Engel. Er sagt, die Engel sehen immer das Angesicht Gottes. Das ist eine hebräische Formulierung. Das heißt in unserer Sprache, die Engel haben immer Zugang zu Gott, weil sie in der unsichtbaren Welt leben wie Gott. Dann redet Jesus über Dämonen. Er sagt, es gibt böse Geister und diese bösen Geister können Menschen besetzen. Dann redet Jesus über einen ganz bestimmten von ihnen, über den Satan. Jesus sagt, der Satan ist ein Mörderer und er steht nicht in der Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das nur seinem Wesen. Er ist die Lüge in Person. Und er sagt, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen wie einen Blitz. Das hat Folgen für dich und mich, weil wir sind versuchbar. Wir können versucht werden von unseren eigenen Bedürfnissen und auch von dunklen Mächten. Dazu sagt Jesus, wir sollen beten, betet, führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir nicht versuchbar wären, müssten wir das nicht beten. Kapitel 3 von 6. Unsere tausenden falschen Entscheidungen. Wir Menschen, wir können entscheiden, wie wir uns verhalten. Deshalb sagt Jesus, wer den Willen Gottes tut, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt. Wer den Willen Gottes tut, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt. Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, das heißt, wir können den Willen Gottes tun. Der Satz macht keinen Sinn, wenn wir den Willen Gottes nicht tun könnten. Das heißt, wir können uns entscheiden, Gottes Willen zu tun. Und deswegen sagt Jesus sogar an 2 ganz unterschiedlichen Situationen, er sagt, sündige nicht. Dieser Satz, sündige nicht, der macht ja keinen Sinn, wenn wir nicht die Wahl hätten, nicht zu sündigen. Woran merken wir also, ob wir die richtigen oder falschen Entscheidungen treffen? Dazu sagt Jesus was ganz Wichtiges. Da hat Anita auch gestern fantastisch drüber gesprochen. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten werdet ihr Menschen erkennen und an ihren Früchten werdet ihr euch auch selbst erkennen. Also an unseren Taten, an unseren Entscheidungen. Jesus sagt dazu, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus der guten Schatzkammer seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem Herzen. Das wird gleich noch wichtig. Okay, das heißt also, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir uns verhalten, spielt eine entscheidende Rolle. Was ist denn jetzt der Maßstab, an dem das gemessen wird? Jesus ist ganz klar darüber, ganz klar, weil ihm das so wichtig ist. Jesus sagt, einfach mal wirken lassen, lass den Geist Gottes kurz mit dir sprechen. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nochmal. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Dann sagt Jesus in 2 verschiedenen Situationen. Er sagt, das größte Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Du darfst auch mit deinem Verstand nach Gott fragen. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb gibt es bei den 10 Geboten auch 2 Tafeln. Es gibt die eine Tafel, das ist die sogenannte Kulttafel. Die Kulttafel, die regelt die Gebote zwischen Gott und Mensch. Und dann gibt es die andere, das ist die Sozialtafel, die regelt die Gebote zwischen Mensch und Mensch. Aber Gott spielt immer eine Rolle. In dieser Richtung geht es um Gott und Mensch nur. Und hier geht es darum, um Gott, Mensch und Mensch. Okay? Dann sagt Jesus dazu, die Menschheit ist auf beide von diesen Tafeln verpflichtet. Das macht Jesus ganz deutlich, indem er glasklar die 10 Gebote bestätigt. Jesus sagt wörtlich, seine Worte, nicht meine, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Jesus bestätigt rundum die 10 Gebote und deswegen sagt er in Johannes 5 auch, es gibt einen, der euch anschuldigt, nämlich Mose. Das ist im damaligen Sprachgebrauch, ist damit gemeint, die 10 Gebote. Er geht sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Er sagt, es geht nicht nur um mechanisches Tun, es geht um eure Herzenshaltung. Da sagt Jesus, ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit, euer sich Betragen, eure Grundhaltung, eure Lebensweise, wenn das die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, nur dann dürft ihr ins Himmelreich hinein. Da lesen wir manchmal drüber hinweg, aber was damit gemeint ist, ist, dass die Pharisäer zur damaligen Zeit immer darauf bedacht waren, diese mechanischen einzelnen Sachen abzuarbeiten, aber das Herz nicht bei Gott war. Und Jesus sagt, ja, diese irgendwelche Sachen abarbeiten ist schön und gut, aber die Frage ist doch, wo hängst du mit deinem Herzen? Das ist die wahre Frage. Dann sagt Jesus in der Bergpredigt, ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Also es wäre wie bei uns das Bundesverfassungsgericht. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Damit sagt Jesus, Hass ist Mord im Herzen. Dann sagt Jesus, vor allem zu den Männern, aber es gilt für die Frauen natürlich umgekehrt genauso, wer eine Frau, die nicht seine ist, schon begierlich ansieht, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Das heißt, mit Begierde schauen, wo ich es nicht sollte, ist Ehebruch im Herzen. Dann sagt Jesus, es geht nicht darum, ob ich mit mir selbst zufrieden bin. Es geht auch nicht darum, ob ich vermeintlich weniger schlecht bin als andere. Sondern dieses moralische Gesetz, das Jesus wieder und wieder unterstreicht, das ist der Maßstab. Wie ist das bei uns? Welche Früchte bringt unser Handeln hervor? Was sagen unsere Entscheidungen über uns und unsere Grundhaltung aus? Sind wir wirklich gute Menschen? Frag dich einfach selbst, weil ich habe mir diese Frage damals gestellt, mehr als 10.000 oder weniger als 10.000, wie viele Lügen habe ich in meinem Leben erzählt? Was ist jemand, der immer wieder Lügen erzählt? Ein Lügner. Deswegen glaubt nichts, was ich sage, prüft es bitte am Wort Gottes. Ja? Was bin ich dann in den Augen der Gerechtigkeit? Ich bin ein Lügner. Unabhängig vom Wert, wie häufig habe ich mir schon Gegenstände und Dienstleistungen angeeignet, die nicht meine sind und für die ich nicht bezahlt habe? Wie nennt man jemanden, der Dinge nimmt, die ihm nicht gehören, ohne dafür zu bezahlen? Ein Dieb. Was bin ich vor den Augen der Gerechtigkeit? Ein lügnerischer Dieb. Ich könnte noch weitermachen. Ich weiß, dass ich ein Mörder, ein Ehebrecher im Herzen bin. Ich weiß, dass ich kein guter Mensch bin. Schon in meinen eigenen Augen nicht. Wie soll ich da vor dem gerechten und heiligen Gott bestehen? Ich weiß diese Dinge. Das heißt, wenn ich sowieso schon ein guter Mensch wäre, warum sollte ich mich überhaupt erst mit dem Christentum befassen? Macht keinen Sinn. Und deswegen sagt Jesus immer wieder, ich bin gekommen, um genau diese zu rufen. Ich bin gekommen, Markus, um Leute wie dich zu rufen, um Sünder zu rufen zur Umkehr. Da fühle ich mich angesprochen. Wo ich denke, oh, du bist für mich gekommen, für Leute wie mich bist du, der Mensch gewordene Gott, gekommen. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, aber rede weiter, Jesus. Rede weiter. Ich weiß häufig auch, dass mein Betragen, wie ich mich benehme, ist viel zu niedrig für seinen Maßstab. Da sagt Jesus zum Beispiel, liebt eure Feinde. Meine Güte. Ich habe ja schon Probleme, meine Freunde zu lieben. Von meiner Familie ganz zu schweigen. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde. Okay. Also Gottes Maßstab ist zu klar, als dass du und ich uns mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten oder Floskeln da rausmogeln können. Das geht nicht. Da heißt es auch im Alten Testament, Sprüche 15, die Augen des Herrn sind an jedem Ort und sie wachen über das Gute und über das Böse. Und Jesus weiß eh, was wir heimlich denken. An zwei verschiedenen Stellen, Markus 12, Lukas 6, ist eindeutig die Rede davon, dass Jesus Gedanken liest. Das heißt, wir brauchen bei Jesus nicht um den heißen Brei rumreden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im ersten Moment hat mir das ein bisschen Angst gemacht, im zweiten Moment hat es mich erleichtert. Weil es ist so, wenn mal wirklich was rauskommt, was du in deinem Leben verbockt hast, ist es am Anfang so dieses, und dann ist so, okay, jetzt ist es eh raus. Okay, du musst dich nicht verstellen, Gott sieht es. Und Jesus redet nicht um den heißen Brei rum. Er sagt, wie ist der Mensch jetzt? Und in mehreren verschiedenen Situationen nimmt Jesus kein Blatt vor den Mund, sondern er sagt klipp und klar an drei verschiedenen Stellen, Matthäus 7, Matthäus 12, Lukas 11, er sagt, ihr seid böse. Ich weiß, dass ihr böse seid. Ihr müsst mir nichts vormachen, ihr wisst es, ich weiß es, sonst müsste ich nicht hier sein. Ich bin nicht gekommen, um gute Menschen zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. So, was jetzt? Was machen wir jetzt damit? Gott ist heilig, Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Soll er jetzt eingreifen? Soll er Tabula Rasa machen, wie in den Zeiten von Noah? Eine Sintflut und wir starten nochmal ganz von vorne? Menschheit 2.0? Naja, wenn er das machen würde, dann müsste Gott eigentlich alle vernichten. Wir hatten gestern in der Rethink-Konferenz hatten wir die Situation mit dieses, warum lässt Gott das Böse in der Leid eigentlich bestehen? Warum nimmt er nicht alles Böse sofort weg? Mal ganz, ganz naiv zurückgefragt. Wenn er alles Böse aus der Welt rausnehmen würde, wer sagt dir, dass er dich lassen würde? Wer sagt dir, dass du nicht Teil davon wärst? Und ich? Deswegen sagt Jesus ja immer wieder, ja, Gott könnte das tun. Da sagt Jesus an zwei verschiedenen Stellen, in den Tagen bevor der Sintflut, da aßen sie, da tranken sie, da heirateten sie und wurden geheiratet, sie feierten Partys und Feste, bis an dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und sie wussten es nicht, bis die Flut kam und alle umbrachte. Also Jesus sagt ja wohl, Gott ist ein Gott, der auch ganze Sachen machen kann, weil er es gemacht hat. Und Jesus spricht davon nicht mal in einem Nebensatz, nicht dreimal, nicht zehnmal, nicht 30-mal, sondern 117-mal. Stell dir mal einfach vor, ne, wie bei den Simpsons, wie Bart, der vorne steht und immer auf die Tafel schreiben muss, ich habe das und das falsch gemacht. Stell dir vor, du müsstest 117-mal das Ganze runterschreiben. Ja? Er sagt immer wieder, es gibt ein kommendes jüngstes Gericht. Sagt Jesus, ich werde mit meinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit meines Vaters kommen, und ich werde jedem nach seinem Tun vergelten, nach seinen Entscheidungen. Und was würde das für die meisten von uns heißen? Es würde heißen, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das ist die schlechte Nachricht. Jesus unterstreicht das immer wieder, wie ernst wir das nehmen sollen. Hab keine Angst vor denen, die nur den Körper töten, aber der Seele nichts anhaben können. Fürchtet denen, der Körper und Seele der Hölle ausliefern kann. Und so ernst ist das Jesus nochmal, dass er nicht 5-mal, nicht 10-mal, nicht 30-mal, sondern 81-mal vor der Hölle warnt. Ich sage es in meinen Worten, 81-mal fleht Jesus dich an, nimm das nicht auf die leichte Schulter. 81-mal. Was sagt das jetzt über Gott aus? Weißt du, das vielleicht größte Wunder der ganzen Menschheitsgeschichte, weißt du, was das vielleicht staunenswerteste in der ganzen Bibel ist? Das Erstaunlichste in der ganzen Bibel ist, dass die nicht an dieser Stelle nach Genesis 3 aufhört. Dass Gott nicht nach dem Sündenfall sagt, gut, war ein Versuch wert, ich gehe zurück in den Himmel, ich baue mein eigenes Paradies mit den Engeln, das war's. So ist es nicht. Sondern die Bibel geht danach noch 1186 Kapitel weiter. Warum macht denn Gott das? Wahrscheinlich, weil da noch mehr ist als nur Gerechtigkeit. Weißt du, Gott sagt, haltet euch an die Gebote. Und wir, ich sag's mal ganz wie es ist, wir versauen es. Mit Anlauf gegen die Wand. Und Gott hätte jedes Recht gehabt zu sagen, gut, dann nicht. Er hätte das Recht dazu, weil Gott schuldet uns nichts. Aber wir reden von Gott, der dir Ohren gegeben hat, um jetzt meine Stimme zu hören. Wir reden von dem Gott, der deine Augen und deine Hände erschaffen hat und der bis jetzt noch an jedem Morgen hat die Sonne aufgehen lassen. Wir reden von dem Gott, der dir die technischen Möglichkeiten gibt und überhaupt das akustische und intellektuelle Vermögen, dass du das jetzt wirken lassen kannst, der dir eine Seele gibt, durch die der Heilige Geist jetzt zu dir sprechen kann. Wir reden von dem Gott, der dir nichts schuldet außer Gerechtigkeit und der dich trotzdem immer wieder beschenkt und seine Güte und seine Liebe über dich ausschüttet. Von dem reden wir. Teil 4 von 6. Die gute Nachricht. Jesus sagt, etwas ganz Spannendes über Gott. Es ist so ein Satz, über den lesen wir häufig drüber hinweg. Jesus sagt in Lukas 6,35, sagt Jesus über Gott, Gott ist jemand, der gütig ist für die Undankbaren und für die Bösen. Ich wiederhole nochmal, Gott ist jemand, der gütig ist zu den Undankbaren und zu den Bösen. Das sind wir. Gott ist jemand, der gütig zu uns ist. Und deshalb macht Gott etwas absolut Unerhörtes, etwas Gewaltiges, das die Realität für immer verändern wird. Das Böse, das Leid, die Ungerechtigkeit, die Unheiligkeit, die du und ich in die Welt gebracht haben. In deiner Bibel steht vielleicht Sünde. Das ist richtig. Das ist das, was damit gemeint ist. Das saugt Gott in sich selbst auf wie in einem Schwamm. Gott saugt diese Sünde in sich auf. Und das wird ihn alles kosten. Und dazu sagt Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, der sich an ihm festklammert, nicht ins Verderben geht, nicht den breiten Weg lang geht, sondern ewiges Leben hat. Und dazu sagt Jesus Folgendes. Lass es einfach mal auf dich wirken, was Jesus sagt. Das ist so schön. Er sagt, ich bin der Christus. Ich bin der vorhergesagte Retter der Welt. Er sagt, ich bin aus dem Himmel zu euch gekommen. Johannes 6. Er sagt Lukas 19, ich bin gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Er sagt Matthäus 20, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Wir haben uns entführen lassen von dunklen Mächten, wir haben uns entführen lassen von Versuchung, von Sünde und Teufel. Und Jesus sagt, okay, ich werde dich aus dieser Haft befreien, du bist die Geisel, ich werde dich hier rausboxen. Und Jesus sagt, größere Liebe hat niemand, als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Weißt du, was wirklich emotional, ist? Steht in Johannes 15, da sagt Jesus, größere Liebe hat niemand, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Denken wir so, okay, das klingt gut. Aber weißt du, was wenige Verse danach steht? Da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Oh. Und damit ist klar, was er als nächstes tun wird. Er wird sein Leben für uns lassen, um die Hölle von dir abzuwenden. Wie wenn ein Waldbrand ist. In Kanada zum Beispiel gibt es eine bestimmte Art von Vögel und wenn dort ein Waldbrand ist, kann es in bestimmten Situationen passieren, dass die Vogelmutter sich auf die Küken raufsetzt, um sie vor dem Feuer abzuschirmen. So wird die Vogelmutter verbrennen, aber die Küken bleiben am Leben. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Rechten zu sagen, dass sie umkehren sollen, sondern den Sündern. Und das Evangelium ist die einzige wahre Geschichte, in der der Held für die Schurken stirbt. Und deshalb ist einer der ersten Sätze im Johannesevangelium, als Johannes der Täufer Jesus sieht, er sieht ihn. Also es gibt Sehen und es gibt Sehen. Und er ist erschüttert und vor Erstaunen ruft er vor der ganzen Menschenmenge auf. Er ruft, da seht ihr, das ist es. Das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und deswegen beten so viele Menschen aus dieser Gemeinde für dich. Und sie sagen, lass es zu. Lass es zu, dass Jesus auch dein persönliches Opferlamm ist. Mach ihn zu deinem Sündenbock. Er bietet das an, er ist bereit dazu. Dafür ist er gekommen, das sagt er selbst. Jesus saugt die Sünde der Welt wie ein Schwamm in sich auf und das kostet ihn alles. Sagt Jesus dazu, sie werden mich misshandeln und anspucken, sie werden mich foltern und sie werden mich töten. Genauso ist es gekommen. Jesus hat diesen Tod abgeleistet. Und dann sagt Jesus, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und so ist es gekommen. Jesus ist gestorben und war komplett tot. Jesus ist geboren im März des Jahres 3 vor Christus. Er ist gestorben am 7. April des Jahres 30 in der Jerusalemer Oststadt. Und am 9. April des Jahres 30 ist er in der Jerusalemer Oststadt auferstanden. Und wieder war wieder lebendig. Was heißt diese Auferstehung? Das haben wir alles irgendwie schon mal gehört, aber haben wir es verstanden? Die Auferstehung, dazu sagt Jesus Folgendes, die Auferstehung ist das Zeichen dafür, das mich bestätigt, das wird das Zeichen des Jona sein. Ich werde drei Tage im Bauch der Erde sein und dann werde ich wieder da sein. Und Jesus sagt, danach werde ich zum Vater gehen. Was sagt uns das über Gott? Es sagt uns, und der Punkt ist wichtig, es ist Gott, der dir diesen Rettungsring zuwirft. Und dieser Rettungsring heißt Jesus. Sagt Jesus selbst im Johannes 3, wer in mich glaubt, der hat schon ewiges Leben. Nicht der bekommt das irgendwann mal, sondern der hat das ewige Leben. Das heißt, wer die biblische Sprache etwas kennt, der weiß, es bedeutet inhaltlich, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist, wer sich an mich festklammert, an mir festklammert für den Tag des jüngsten Gerichts, der hat jetzt schon ewiges Leben. Und wenn nicht, dann sagt Jesus danach, Johannes 3, 36, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Hast du mir überlegt, warum da bleibt steht? Da steht nicht kommt. Ja, wir hatten das gestern in der Rethink-Konferenz nach dem Motto, bestraft Gott Menschen dafür, dass sie keine Christen sind. Nein. Dann wäre das ganz anders geschrieben, sondern der Zorn Gottes ist schon da, er wird nur nicht weggenommen. Das ist der riesige Unterschied. Der Zorn ist schon auf dir und mir wegen unserer Sünden und das ist völlig gerechtfertigt so. Und dann sagt Jesus, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm und er wird das ewige Leben nicht sehen. Und darauf gibt dir Jesus sein Wort. Nochmal kurzes Timeout, bevor wir weitermachen. Wir kommen zu einem guten Punkt. Hier bei uns in Deutschland hatten wir bei der letzten Bundestagswahl, ich werde nicht politisch, keine Sorge, hatten wir bei der letzten Bundestagswahl ein ganz kurioses Phänomen, dass einige Parteien ganz anders abgeschnitten haben, als sie dachten, dass sie abschneiden würden. Weil sie Stimmen, Wählerstimmen, nicht bekommen haben, mit denen sie gerechnet haben. Das hat man in den Wochen danach ausgewertet. Und wisst ihr, was einer der entscheidenden Punkte war, dass diese Bundestagswahl so ausfiel, wie sie ausfiel? Ich kann es euch sagen. Weil im letzten Jahr und im Jahr davor und im Jahr der Bundestagswahl jedes Jahr in den letzten 3 Jahren 1,2% der gesamten Bevölkerung gestorben ist. Das ist der Grund. Die sind jetzt tot. Das ist eine Tatsache. Kannst du alles selbst nachschlagen. Glaub nicht mehr. Schlag selbst nach. Aber rechne es mal selbst aus. Sagen wir mal, hier heute sind 200, 250 Menschen. Sagen wir mal, nachher in den Online-Aufzeichnungen sehen das vielleicht noch, sagen wir mal, 300 weitere Menschen. Einfach mal geschätzt. Dann haben wir ungefähr 550 verschiedene Personen, die diese Predigt hören werden. Mal ungefähr geschätzt. Das heißt, 1,2% davon, das heißt also, je nachdem, welche Demografie, welche Altersgruppe und welche Lebensumstände das sind, heißt das, dass zwischen 3 bis 6 Menschen, die diese Predigt jetzt hören, nächstes Jahr um diese Zeit tot sein werden. Das werden Menschen sein, die wir teilweise kennen. Das heißt, zwischen 3 bis 6 Menschen, die das gerade sehen und hören, werden bis nächstes Jahr sterben. Krass. Wenn du es mal durchgehst und mal wirklich durchrechnest, kannst du das auf einen Monat runterbrechen. Dann kannst du es auf einen Tag runterbrechen. Wenn zum Beispiel 5000 Menschen diesen Beitrag sehen würden, hieße das theoretisch würden bis zu 61 Menschen sterben, die das jetzt hören. Das ist einer alle 6 Tage. Das ist Tatsache. Wir könnten einer von ihnen sein. Wenn du es dir weiter anschaust, die Todesstatistiken in Deutschland, ist es so, die Mehrzahl der Menschen stirbt in den frühen Morgenstunden bis zum Vormittag. Nicht abends, nicht nachts, nicht nachmittags, sondern in den frühen Morgenstunden bis zum Vormittag. Die meisten verlieren die Nacht vorher das Bewusstsein, das ist eine Tatsache. Aber das heißt, dass jeder Abend, an dem wir schlafen gehen, kann unser letzter sein. Und für manche von uns wird es der letzte sein. Das heißt, wenn wir heute Nacht schlafen gehen und morgen früh in unseren Sünden noch vor Gott stehen würden, dann, sagt Jesus in Johannes 3, 36, dann wird es uns passieren, dass wir das ewige Leben nicht sehen, sondern wir kommen in die Hölle. Und darauf gibt uns Jesus sein Wort. Jesus gibt uns sein Wort darauf. Aber das muss nicht sein. Was ist jetzt nötig, um Hölle und Verdammnis abzuwenden, damit uns vergeben werden kann und damit Gott mit uns Frieden schließen kann? Sündenbekenntnis. Ist ein altbackenes Wort, aber Jesus erzählt perfekt, was es meint. Er sagt Folgendes. Da wandten sich Jesus einige Leute zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, gute Menschen zu sein. Ich brauche das alles nicht. Und Jesus sagt, 2 Männer, ein Pharisäer, wir würden heute sagen ein Evangelikaler, und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Erbrecher und selbst dieser Schutzgeldeintreiber dort hinten. Ich faste 2-mal die Woche, ich spende den 10. Teil von allem, was ich habe. Der Zolleinnehmer, Schutzgeldeintreiber, blieb weit entfernt stehen. Er wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und er sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Und dann sagt Jesus, Ich sage euch, dieser Mann, der Schutzgelderpresser, der wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere nicht. Wir wollen den Tatsachen ins Auge sehen. Jesus spricht 22 Mal von Blindheit. Er sagt in Johannes 9, weil ihr sagt, wir sehen, obwohl ihr es nicht tut, deshalb bleibt eure Sünde, weil wir unserer eigenen Sünde nicht ins Auge schauen. Und deshalb sagt Jesus mehrmals, Lukas 13, wenn ihr nicht Buße tut und umkehrt, werdet ihr alle sterben. Und immer wieder sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünde, damit sie umkehren. Was heißt Reue, Buße, Umkehr? Es bedeutet ganz einfach, es bedeutet, dass deine Sünden, deine schlechten, destruktiven Entscheidungen, die zu Leid, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit geführt haben, es bedeutet, dass die dir leid tun. Dass die dir leid tun. Dass du ehrlich sagen kannst und sagst, ich wünschte, ich hätte das nicht so entschieden. Ich wünschte, ich hätte das anders gemacht. Das heißt also, dass dir das leid tut und dass du dich davon abwendest. Der zweite Punkt ist wichtig. Aber wenn ich immer wieder ankomme und jemand, der mir nahestehend ist, verletzt und ich sage ihm wieder, ach, tut mir leid, ach, sorry, ach, sorry, ach, sorry, ach, tut mir leid, dann wird es ab dem 50. Mal irgendwie komisch und derjenige kann mich wirklich fragen, Markus, tut es dir wirklich leid? Manchmal laufen nicht Sachen so, wie wir wollen, aber tut es uns leid? Arbeiten wir wenigstens dran? Wir haben darüber schon an einer anderen Stelle gesprochen. Christsein beginnt mit einem schlechten Gewissen. Sagt Gottes Wort dazu, 2. Korinther 7, die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt ein Bereuen. Und dieses Bereuen bewirkt das Retten der Seele, das dann niemand mehr bereut. Also nochmal, die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt ein Bereuen hin zur Rettung unserer Seele. Und umgekehrt sagt Jesus, es gibt solche Freude im Himmel, sobald ein Sünder sich von seinen Wegen abkehrt und sich zu Gott zuwendet. Es ist eine Doppelbewegung. Wir kehren uns von der Sünde ab und wir kehren uns Gott zu. Wir machen eine 180-Grad-Wende. Das ist das, was das heißt. Deswegen an die Christen von uns, und ich sage das mir ganz genauso, lass uns keine Heuchler sein. Lass uns nicht so tun, als ob wir sagen, oh, wir wollen aufhören, Gottes Namen zu lästern. Wir wollen bei der Steuererklärung nicht betrügen. Wir wollen keine Pornos mehr gucken. Und wir machen das einfach nur heimlich weiter. Das ist nicht cool. Jesus braucht keine Heuchler, wir brauchen keine Namenschristen. Jesus möchte Nachfolger. Sondern wir wollen uns wirklich an Jesus festklammern und wir wollen auf ihn unsere Hoffnung setzen für den Tag des jüngsten Gerichts. Das ist es, was Glauben meint. Und dazu sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht verurteilt werden. Was sagt das über Jesus aus? Niemand hat größere Liebe, als er sein Leben gibt für seine Freunde. Wir sind seine Freunde. Und dann sagt Jesus, nochmal zur Erinnerung, denk dran, einem Verbrecher schuldet ein Richter nur das Urteil. Einem Verbrecher schuldet der Richter nur das Urteil. Was schuldet der gerechte Gott einem schuldigen Sünder, der Leid, Ungerechtigkeit und Unheiligkeit in die Welt gebracht hat? Nichts. Gott schuldet mir nichts außer Gerechtigkeit. Gott hätte keinen Weg schaffen müssen. Weißt du übrigens, in der ganzen Bibel gibt es nicht an einer Stelle ist erwähnt, dass es einen Rettungsplan gibt für gefallene Engel. Weißt du das? Für Dämonen gibt es kein Evangelium. Für Menschen schon. Da siehst du schon, wie kostbar du bist. Und da siehst du schon, dass Jesus sagt, euer Vater ist barmherzig. Was sind die Folgen davon? Ich komme zum letzten Viertel der Predigt. Es hat einmal Folgen in der unsichtbaren Welt und es hat Folgen in der sichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt ist es das, was wir die Wiedergeburt nennen. Sagt Jesus in Johannes 3, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er Gottes Reich nicht sehen. Und vor Gott in unseren Sünden, vor Gott unsere Sünden zuzugeben, dass wir wirklich ehrlich vor Gott kommen, dass wir die kleinen und die großen Sünden zugeben, dass wir die nicht mehr verstecken, sondern dass wir auf seine Gnade hoffen und dass wir sie Jesus geben, damit Jesus stellvertretender Tod das aufsaugt. Wenn das wirklich passiert ist, dann geht das an einem Menschen nicht spurlos vorüber. Das ist ein erschütterndes Ding. Das verändert dich. Das ist der Anfang eines neuen Lebens. Das ist es, was Jesus sagt. Das ist, als ob du nochmal geboren wirst. Die Eltern hier, die wissen das. Das ist erschütternd. Und Jesus gibt sein Wort drauf. Deshalb ist es so extrem wichtig, dass du wiedergeboren bist. Es ist egal, wie du aufgewachsen bist. Es ist egal, aus welcher Glaubensrichtung du kommst, ob du in dieser Gemeinde bist, ob du gerade zu Besuch bist. Es ist so wichtig, dass du wiedergeboren bist, weil Jesus sagt, wenn dir das nicht passiert ist, bist du noch in deinen Sünden. Und deswegen sagt Jesus, wer an mich glaubt, wer sich an mir festklammert, der kommt nicht ins Gericht. Der kommt nicht ins Gericht, Johannes 5, sondern er ist vom Tod zum Leben drüber gegangen. Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Niemand kann sie mehr aus meiner Hand nehmen. Niemand kann sie mehr aus der Hand meines Vaters nehmen. Und Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das führt automatisch zur Nachfolge. Du wirst in deinem Alltag Jesus nachfolgen und du wirst ihm ähnlicher werden. Und das wird man sehen. Jesus sagt, Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. In deinem Alltag werden dir auf einmal Dinge auffallen. Mal ganz einfache Beispiele. Du wirst Jesus ähnlicher werden. Zum Beispiel, du wirst Schritt für Schritt aufhören, den Namen Gottes respektlos zu benutzen. Du wirst nicht mehr solche Sachen sagen wie, oh Gott, oder oh mein Gott, oder oh je, was nur die Kurzform ist von, oh Jesus. Das wird aufhören. Das wird weniger werden im Laufe der Zeit. Wir Christen fallen und stolpern immer wieder. Das ist klar. Die Frage ist aber die Richtung, in die wir stolpern. Das Thema Bibel. Du wirst dich danach sehen, Jesus' Worte zu lesen. Du wirst eine Sehnsucht darin haben. Du wirst dich danach sehnen, dazu einzutauchen, Gottes Wort zu studieren. Die Worte Gottes, die Jesus selbst so kostbar gehalten hat. Er sagt dazu, Jesus sagt, deine Worte, Vater, die sind Wahrheit. Jesus sagt, Johannes 10, Gottes Worte kann man nicht beiseite legen. Und Jesus sagt, seid nicht Menschen, die aus ihren Getränken Mücken aussieben, aber ganze Kamele runterschlucken. Sondern durch tägliches Bibellesen, da lernst du, Wichtiges vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Das ist was, was wir dringend brauchen. Dringend. Ich glaube, wir hätten so viele Probleme in der Christenheit in Deutschland nicht, wenn wir mehr diese geistliche Fähigkeit der Unterscheidung hätten, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und in über 170 Versen selbst nennt Jesus selbst die Bibel. Da kriegst du mal eine Ahnung davon, wie wichtig Gottes Worte für Jesus selbst sind. Das heißt also, jeder, der sich auf Jesus beruft, muss sich an Jesus messen lassen. Und das ist für uns Christen erst dann möglich, wenn wir die Bibel kennen. Und deswegen eine kritische Frage, kann jeder für sich selbst beantworten, Gedankenexperiment. Mal angenommen, du würdest 2000 Euro für jeden Morgen kriegen, an dem du deine Bibel 2 Kapitel weiterliest. Hand aufs Herz, würdest du es häufiger und zuverlässiger Bibel lesen als jetzt? Wenn du merkst, dass die ehrliche Antwort ja sein könnte, dann heißt das, du würdest es für Geld machen, aber deine Beziehung zu Gott ist es dir das nicht wert. Einfach mal sacken lassen. Das heißt, Geld könnte dir wichtiger sein als Gott. Du wirst dich danach sehen, Gemeinschaft mit anderen bibeltreuen Christen zu haben. Du willst voneinander lernen. Du willst, dass dich andere Menschen vielleicht auch mal korrigieren. Macht nicht immer Spaß, aber ist eine gute Sache. Und du wirst gemeinsam Jesus nachfolgen. Taufe ist eine wichtige Sache. Du wirst erste Schritte tun, mit Gott zu sprechen. Jesus sagt, danke Vater, dass du mich hörst. Gott ist ein Gott, der dich hört. Und Jesus hat mit ihm gesprochen wie mit einem Vater, mit einem liebevollen, guten Vater. Das darfst du auch, das darf ich auch. Er ist ein Gott, der dich sieht, ein Gott, der dich hört und der es liebt, von dir zu hören. Und deshalb sagt Jesus auch, wenn ihr betet, weil er schon davon ausgeht, dass wir beten. Das ist ganz klar. Das gleiche mit dem Thema Fasten. Wenn ihr fastet, er geht davon aus, wir machen das schon irgendwie. Okay. Und das Wichtigste und von allem, Gott freut sich wirklich ganz, ganz ehrlich darauf, dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Deswegen sagt Jesus, ich verspreche dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es wird sich auch verändern, wie du mit anderen Menschen umgehst. Nicht heute und auch nicht über Nacht, aber Schritt für Schritt. Du kriegst nämlich etwas, was ein großer Unterschied ist, etwas, was viele Nichtchristen nicht haben oder nicht so haben. Nämlich, du kriegst eine Art Superkraft. Und auch wenn das komisch klingt, meine ich es genauso, wie ich es sage. Und da meine ich nicht Sprachengebet oder Heilung, sondern du kriegst die übernatürliche Kraft der Vergebung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben, da sind mir schon Sachen passiert, die sind so dermaßen ungerecht. Ich will die einfach nur verdrängen. Ich will überhaupt nicht drüber nachdenken. Und Menschen zu vergeben, das braucht manchmal mehr Kraft, als ich von mir aus habe. Definitiv. Und es braucht einen Ort, wo ich mit all diesem Unrecht hin kann. Mit all dem, was auch mir zugefügt wurde. Wenn ich das nicht mache, werde ich das eines Tages an anderen Menschen auslassen. An meinen Kollegen, an meinen Freunden, vielleicht an meinem Pastor. Ich werde es vielleicht auslassen an vielleicht sogar meinen Kindern oder meinem Ehepartner. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich sehe das jede Woche in sozialen Medien, wie Menschen ihre eigenen Verletzungen und ihren eigenen Schmerz an anderen auslassen, die nichts damit zu tun haben. Das geht nicht. Aber es muss nicht mehr sein, weil du durch Jesus Anteil bekommst an dieser buchstäblich göttlichen Vergebungskraft. Du kriegst Anteil an dieser göttlichen Vergebungskraft. Das heißt, Jesus sagt, ihr seid vergeben, also könnt ihr jetzt ganz, ganz anders und völlig tiefer vergeben. Wir können das. Mit Gottes Hilfe. Sonst sind wir am Ende wie in Matthäus 15, der Minister, dem eine Milliardenschuld vergeben wird, für die er persönlich haftbar ist, und der jetzt auf die Straße geht und Leute wegen 20 Euro verprügelt. Nein, das wollen wir nicht sein. Jesus sagt, haltet Frieden miteinander. Jesus will keine hysterischen Christen, die sich wegen jeder Kleinigkeit an die Gurgel gehen. Jesus sagt auch, es werden vielleicht nicht alle Menschen positiv darauf reagieren. Was wird als nächstes passieren? Jesus sagt, Matthäus 24, diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Damit alle Völker sie hören. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis ich wiederkomme. Und Jesus sagt, ich komme zurück, Johannes 14, ich komme zurück und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich jetzt bin. Aber erst sagt Jesus, werden die Dinge schlimmer werden. Es wird an solchen Tagen eine Bedrängnis geben, wie sie vorher und nachher nicht gewesen ist, sagt Jesus. Und Jesus sagt, ich werde bei euch sein, alle Tage bis zum was? Bis zum Ende. Deswegen bleibt wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und deshalb sagt Jesus 15 Mal im Neuen Testament, wer Ohren hat, der höre. Was sagt ihr all das über Gott? Gott sehnt sich nach dir. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Ich fasse es ein bisschen zusammen. Einmal das Evangelium in 8 Worten. Das wäre jetzt was richtig Gutes zum Auswendiglernen und zum Mitschreiben. Jesus starb für dich. Du kannst freigesprochen sein. Jesus starb für dich. Du kannst freigesprochen sein. Du kannst es sein, du bist es nicht automatisch. Ja? Ein Fallschirm bringt mir nur was, wenn ich ihn anziehe. Du kannst aber freigesprochen sein. Und nicht irgendjemand, sondern du persönlich. Und er ist für dich gestorben. Und wer hat es gemacht? Jesus hat es gemacht. Und dieser Punkt ist ganz entscheidend, weil wir haben am Anfang über die Lexika gesprochen. Und es gibt immer wieder Leute, die auftreten und sagen, Jesus hat dieses gesagt und Jesus hat jenes gesagt und die aus Jesus alles Mögliche machen wollen, wo Jesus sich wundern würde, ihr kennt mich doch gar nicht. Das ist aber der Kern von dem. Und wenn du zum Beispiel reingehst, wenn wir das Balkendiagramm haben, dann wäre es cool, wenn wir es jetzt haben, wenn nicht, ist auch okay. Wenn wir zum Beispiel reinkauen, vielen Dank, und uns reinschauen, wenn wir uns angucken, wie die ersten Apostel gepredigt haben. Ich habe das gleiche mal gemacht mit den ersten Aposteln, alle evangelistischen Predigten der Apostelgeschichte durchgegangen, jeden einzelnen Vers notiert, geguckt, über welches Thema reden die, wie viel. Das gleiche wie bei Jesus. Ja? Reden über Zeugnis, Jesus Tod, Reue, Umkehr, neues Leben anfangen, Sündenvergebung, Auferstehung, Prophezeiung. Wichtigstes Thema wieder, Thema jüngstes Gericht und wie du gerettet werden kannst. Genau das gleiche wie bei Jesus. Ganz toll dazu in der Apostelgeschichte, da heißt es, richtig gut auf den Punkt gebracht, ihr kennt auch die Ereignisse, die zuerst in Galiläa und dann in ganz Judäa geschehen sind, nachdem Johannes die Taufe als Ausdruck der Lebenserneuerung öffentlich verkündigte. Ihr wisst doch von Jesus, der aus Nazareth stammt. Ihn hat Gott gesalbt, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Er zog umher und machte alle gesund, die vom Teufel überwältigt worden waren. Gott selbst war in Jesus. Wir, die Apostel, sind die Augenzeugen von dem, was er getan hat, sowohl in den von den Juden besiedelten Gebieten als auch in Jerusalem. Dort haben sie Jesus umgebracht, indem sie ihn an ein Kreuzesholz hängten. Doch Gott hat Jesus am dritten Tag auferweckt. Er zeigte sich als lebendig. Und dann heißt es weiter, wir haben nach seiner Auferstehung von den Toten zusammen mit ihm gegessen und mit ihm getrunken. Uns hat er auch den Auftrag gegeben, dem jüdischen Volk öffentlich zu verkündigen und eindringlich unser Zeugnis dafür abzulegen, dass Jesus der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten ist. Ihn, Jesus, bestätigen alle Propheten und sagen, dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung aller Schuld erfahren kann. Apostelgeschichte 10. Und wem das noch nicht reicht, da haben wir noch, jetzt das Manuskript bitte, das wurde erst vor gar nicht so ewig langer Zeit gefunden, das brauchen wir die nächste Folie einmal bitte, dass wir gefunden haben, eine Abschrift von einem ganz, ganz, ganz 2000 Jahre alten Dokument. Und der Text, der dort drin steht, geht zurück auf das Jahr 30, auf wenige Monate, vielleicht sogar wenige Wochen nach Jesus' Auferstehung. Ja? Und da steht drin Folgendes, das ist übrigens nicht irgendwie so ein christliches Ding, das ist was säkulare, nicht-christliche, atheistische Historiker bestätigt und rausgearbeitet haben. Was dort steht, sieht man ja eigentlich, ich sage es nochmal auf Deutsch trotzdem, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Er wurde begraben, er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Er hat sich Petrus gezeigt und danach dem ganzen Kreis der 12. Und wenn du es noch kürzer haben willst, das kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt ist Jesus Christus. Ja, das ist ja kein Eigenname, sondern Jesus ist der versprochene Retter der Welt. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Wenn die ersten Christen damals, wenn du die gefragt hast, was glaubst du, hätten sie dir in zwei Sachen antworten können. Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr und Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Das heißt es. Das heißt ein Schlusssatz. Lass mich eine Sache klarstellen. Du bist nicht deshalb Christ, weil du irgendwann in deinem Leben vor Jahren oder weil du vor Jahrzehnten mal ein Gebet gesprochen hast, sondern du bist deswegen Christ, weil du Jesus nachfolgst. Jeden Tag neu, weil du aus der Vergebung heraus lebst und weil du Gott erlaubst, aus dir einen neuen Menschen zu machen. Jeden Tag neu. Ein Christ ist ein Mensch, der jeden Tag folgendes Gebet sprechen könnte. Und ich will dir jetzt einfach, ich will einmal mit uns beten. Und ich möchte ein Gebet mit uns sprechen, wo ich dich einfach einladen möchte, wenn du das für dich so fühlst, wenn du das für dich so abnickst, wenn du das für dich sagst, ja, das ist es und ich will, dass das für mich gilt, dann will ich dich einfach ermutigen, wenn du das möchtest, sprich es in der Stille mit. Nur wer das für sich möchte und nur in der Stille, nicht laut, weil sonst wird's komisch und sonst gucken wir immer auf die Nachbarn und so weiter, hier geht's nur um dich. Wenn du dem zustimmst, kannst du am Ende gerne Amen sagen. Amen heißt, ich sehe das auch so. Es ist Hebräisch. Wenn du nicht zustimmst, sag nicht Amen. Ja, wir machen mal Gott was vor. Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht in Ordnung. Das ist wie wenn man ein Lied mitsingen, dem man gar nicht zustimmt. Das ist nicht okay. Mach es nicht für andere Leute. Mach es nicht für mich. Mach es nicht für die netten Menschen, die neben dir sitzen. Mach es nicht für deine Eltern. Mach es nicht für deinen Pastor. Mach es nicht für deine Kinder. Mach es nur, wenn du es wirklich so meinst. Und Gott wird dich hören. Ich bete einmal mit uns Satz für Satz. Und du entscheidest, was du damit machst. Gott, bitte vergib mir, dass ich deine Gesetze übertreten habe. Ich begreife, dass ich vor deinen Augen ein Verbrecher bin und die Hölle verdiene. Es tut mir leid. Ich begreife, dass du nicht willst, dass ich sterbe. Danke, Jesus, dass du für mich eingetreten bist und dass du da gelitten hast, wo ich es sollte. Danke, Jesus, dass du an meiner Stelle gestorben bist. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, damit mir vergeben ist. Ich danke dir und ich will diese Vergebung für mich annehmen. Jesus, ich vertraue darauf, dass ich nur durch deine Vergebung am Tag des jüngsten Gerichts und jetzt schon freigesprochen bin. Jesus, ich will mich mit deiner Hilfe von der Sünde in meinem Leben abwenden. Jesus, ich möchte, dass du der Herr und Chef über mein Leben bist. Ich will deine Worte täglich lesen und mit deiner Hilfe dem gehorchen, was ich lese. Bitte schenk mir Umgang mit anderen Christen, die dir ehrlich nachfolgen. Amen. Der Herr segne euch.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.